Herzlich willkommen bei Offenbart, dem bärtigsten Bibelpodcast im Web. Wir sind Lukas und
der Simon.
Und wir freuen uns, mit euch in die zweite Woche zum Markus-Evangelium einzusteigen. Mit dem Markus-Evangelium Kapitel 1, die Verse 9 bis 15. Schön, dass du dabei bist. Wir danken euch allen für eure Kommentare, dafür, dass ihr euch beteiligt an unserem Podcast und sind gespannt auf das Gespräch heute und was ihr dazu zu sagen habt. Ich lese mal den Text, Markus 1, 9 bis 15. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem aber Johannes überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und es begab sich aber zu der Zeit, Simon. Alle guten Bibelgeschichten starten so.
Alle guten Bibelgeschichten starten so. Wirkt total krude und man denkt sich immer so, was soll das?
Es ist so ein bisschen wie, es war einmal vor langer, langer Zeit in einem weit entfernten Land.
Da war die Biene Maya.
Und genau, da war ich auch gerade.
Honigkrant. Ja, weißt du, Gott steht auf Wüsten. Kann man dazu mal so sagen?
Also man muss schon sagen, Markus 1, viel Wüste. Ja. Etwas Wasser,
Wüsten. Wieder ein paar Tiere. Diesmal werden die wohl nicht gegessen. Aber schon mal wieder, wie es immer so ist. Ja.
Genau, es begab sich zu der Zeit.
Ja, Jesus, der geht nach Galiläa, ne? Ja. Und geht jetzt endlich zu Johannes, dem Täufer von letzter Woche, wir erinnern uns. Und da lässt er sich jetzt auch taufen von Johannes.
Also wenn wir davon ausgehen, dass das Markus-Evangelium das allererste ist, ne, das geschrieben worden ist. So älter als das Markus-Evangelium ist nur noch ein bisschen Briefliteratur von Paulus. Und dann liest du das als antiker Hörer oder vielleicht so kriegst es vorgelesen, weil du gar nicht lesen kannst und dann kommt so eine heftige Botschaft, ja. Und es begab sich zu der Zeit, dass Herr Meier aus Posemuckel kam und ließ sich taufen von dem Prediger auf der Holzkiste in der Straße. Ja, das ist doch die Banner-Botschaft, die musste ich umhauen.
Ja. Das ist
okay, so auf dem Niveau sind wir gerade so ungefähr, ne? Also wir lesen das zwar jetzt heute so nach 2000 Jahren plus und denken, ja klar, das ist halt Jesus, aber da steht halt Jesus aus Nazareth in Galiläa, weißt du, das ist halt so ein Mini-Ort, der ist heute, hat ein bisschen Tourismus, ja, weil das der Geburtsort von Jesus ist, aber damals ist es halt nirgendwo.
Ja, das sind so ein paar Sandsteinlöcher in der Erde.
Das ist so. Naja, offensichtlich leben da ja auch ein paar Leute, aber es scheinen nicht besonders viele zu sein, wenn man sich den Text so durchliest, wie es später weitergeht, als Jesus in Nazareth predigt und nicht die große Crowd ankommt, sondern so ein paar Leute sagen, hey, was will der denn hier? Ja, also er ist auch selbst unter den Leuten da nicht richtig bekannt, so dass man sagt, Jesus ist so der King des Dorfes oder sowas. Ist halt einfach irgendwie so ein wahrscheinlich N20er, der jetzt halt mal von dem einen Dorf in die Wüste rüberlatscht.
So. Ja, der stolpert dann einmal in den Jordan und dann kommt Gott, genau. Und sagt, du bist total krass, und was man dann so macht, ne, wenn dann Gott sagt, du bist krass, dann geht in die Wüste. Das ist der richtige Weg.
Ich meine, steht da nicht, er ging in die Wüste, um sich abzutrocknen oder so. Gut, aber ich, ne, der Text ist ja extrem knapp so. Und ich find's schon gut und wichtig, dass wir halt im Blick haben, dass da halt ganz viel halt nicht erzählt wird, ne? Also erstmal wissen wir halt durch die Geschichte von Jesus, durch all das, was da noch im Evangelium und auch in den anderen Texten steht, dass er ungefähr so um die 30 ist und dass er halt aus seinem Heimatdorf, Miniort kommt und im Jordan getauft wird. Und dann steht er halt mal so kurz und er wurde schnell mal getauft, so. wahrscheinlich musste er einen Moment anstehen. Wenn also wirklich so viele Leute sich taufen ließen, dann kam Jesus da irgendwie an, irgendwo in der Wüste am Jordan und hat sich dann irgendwie in eine Reihe gestellt. Und als er dann rauskam, da sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn.
Und das ist ja schon mal eine ziemlich abgefahrene Kiste. Man stellt sich mal so vor, ne? Ich weiß gar nicht, also Johannes und Jesus, ne? Die waren ja so ein bisschen verwandt, die Jungs.
Der Täufer, meinst du?
Ja, Johannes, der Täufer und Jesus.
Genau, das liegt so in der Vorgeschichte von unserer Weihnachtsgeschichte, ne? Bei Lukas, dass Elisabeth und Maria Cousinen sind und Maria im schwangeren Zustand zu Elisabeth kommt und bei Elisabeth das Kind im Bauch, das Johannes heißen wird, einen kleinen Hüpfer macht und sich freut.
Ja.
Ja. Genau, daher kommt das.
Genau, also die Mütter kennen sich, ja. Und dann steht der Johannes und dann so, hey Jesus, ja, willst du dich auch mal taufen lassen? Und dann sagt er, na klar. Und steigt er ins Wasser und dann kommt direkt die große Nummer. Ich weiß auch nicht, das ist auch wieder so ein Bingo-Schuss, weißt du?
Ja.
Ja, großartig.
Naja, aber eben, der steht halt nicht. Also in anderen Evangelien ist noch ein bisschen anders dargestellt. Aber hier steht halt nicht, dass die anderen Leute das auch sahen, sondern hier steht einfach nur, dass Jesus sieht, dass der Geist Gottes herunterkommt. Und dass das wie eine Taube aussieht, finde ich ein gutes Bild, weil wie soll man sich sonst den Geist Gottes vorstellen? Ne? Also hui, wuh, das Gespenst, manche Leute finden ja überhaupt die Vorstellung vom Geist Gottes irgendwie komisch, weil das irgendwie so nach Ghostbusters klingt oder so. Aber als Bild ist halt die Taube, ne? Die Taube, die so für Frieden steht und auch zu dem Zeichen für den Heiligen Geist geworden ist später in der Kirchengeschichte, ne? Und überall, wo die Taube irgendwie rumhängt, meistens oben über dem Altar, kurz unter der Herrlichkeit Gottes angemalt, das ist so der Heilige Geist. Das startet alles hier in diesem Bibeltext, ne? Dass der Geist auf Jesus halt wie eine Taube wirkt.
Absolut.
Tja, woher weiß Markus denn eigentlich, dass Jesus das gesehen hat?
Tja, also wir wissen ja nicht viel über diesen Markus, der vermutlich auch nur so hieß, ja. Aber man geht ja davon aus, dass der Markus so der Dolmetscher von Petrus war.
Geht man?
Davon geht man aus, ja. Ja, davon geht man aus. Also zumindest sagt mir das, kann ich mal kurz eine kleine Literaturempfehlung für mehr Interessierte. Udo Schnelle, die Einleitung in das Neue Testament. Ganz großartig. Da stehen so Sachen drin. Und man geht so ein bisschen davon aus, weil ja auch diese Texte auch, also das ist ein guter Hinweis, die sind sehr knapp, ja, sind so ein bisschen aus dem Kopf aufgeschrieben und der Petrus wird ihm wahrscheinlich so erzählt haben, was er dann so gesehen hat. Und dieser Markus, der hat Jesus jetzt so auch gar nicht erlebt. Und jetzt schreibt er so ein bisschen aus dem Gedächtnis auf, hat auch wahrscheinlich wenig Papier, weil die sind ja auch viel unterwegs gewesen, die Jungs. Habe ich die Frage vergessen. Mein Gott, kannst du das nochmal wiederholen?
Die Frage war, woher eigentlich Markus weiß, dass das auf Jesus wie eine Taube wirkte, was da auf ihn herabkam.
Ich habe keine Ahnung. Also.
Danke, Simon. Schöne, lange Rede, kurzer Sinn.
Ich weiß nicht.
Auf die Gefahren, dass es jetzt ein bisschen zu Theologengelabelastig wird. Also, das, was Schnelle da sagt, ist ja zum Beispiel total umstritten. Beziehungsweise Schnelle ist überhaupt total umstritten, weil der halt ziemlich andere Positionen an vielen Stellen vertritt als andere. Was ja nicht immer schlecht ist, sondern eigentlich ganz gut passt, dass du als Radikalo das, das jetzt einbringst. Aber das Interessante ist halt daran, wenn man halt nicht annimmt, dass Markus das von Petrus hat, oder überhaupt wäre die Frage, woher weiß eigentlich Petrus das, ne? Und das finde ich erstmal eine gute Beobachtung halt, dass Jesus offensichtlich mit seinen Jüngern geredet hat. Und nicht nur das, was wir in den Evangelien überliefert haben, weil dann hätte er in 3 Jahren ziemlich wenig geredet, sondern offensichtlich hat er den Leuten auch so erzählt, was ihn persönlich bewegt hat. Und das sagt, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass Jesus Gott als Mensch auf der Welt ist, extrem viel darüber aus, wie Gott ist. Dass er nämlich nicht einfach irgendwo auf so einer Wolke schwebt oder, wie das die griechischen Philosophen gesagt haben, so ein unbewegter Beweger ist, der da irgendwo das Weltall mal geschaffen hat und jetzt halt nicht mehr eingreift, sondern dass Gott jemand ist, der sich mitteilen will. Der sogar solche Geschichten erzählt hat, stell dir vor, wie Jesus da irgendwie, gut, ich meine auf Aramäisch, ne, dann seinen Freunden irgendwie beim Abendessen sagt, und dann ging auf einmal der Himmel auf
Und dann kommt sowas wie so eine Taube auf mich rauf und ich merke so,
ich muss in die Wüste gehen.
Das hat mich total geflasht. Ja. Also irgendwie müsste es ihnen erzählt haben. Vielleicht ist das ein bisschen neuzeitlich gedacht, was wir es das gerade dargestellt haben.
Aber das muss Jesus auch schon so ein bisschen eingeholt haben.
Offensichtlich ist es passiert. Jesus muss es weitererzählt haben.
Und das ist ja tatsächlich ja das ein guter Indikator dafür, dass diese Geschichten aber trotzdem immer nur weitererzählt sind. Und ich glaube, das ist total wichtig. Weil viele denken ja, dass der Markus wahrscheinlich so ein Apostel war und das einfach mal aufgeschrieben hat. Aber so ist es halt vermutlich nicht gewesen. Und trotzdem ist diese Geschichte ja schon glaubwürdig. Weil Geschichtsschreibung, glaube ich, auch in der Antike tatsächlich auch noch mal ein bisschen was anderes war als heute. Und es hatte so viel Immanenz, wenn man sich dann Zeit, Papier oder Papyrus und Tinte genommen hat, um sowas aufzuschreiben. Das ist, glaube ich, ein Jahr lang hat der gebraucht, der Autor. Davon geht man zumindest aus, um das zu schreiben. Und dafür ist es schon auch sehr schön und akkurat formuliert. Kommt das Wesentliche.
Es ist ja nun aber trotzdem auch nicht so, dass Geschichtsschreibung in der Antike nur so Larifari war nach dem Motto, ich schreibe mal meine Eindrücke auf. Ja, das ist das, was wir heute haben als esoterische Literatur, verkauft sich auch richtig gut. aber auch in der Antike war es so, das hat jemand aufgeschrieben und rumgeschickt. Und Paulus macht das an einer Stelle im Korintherbrief, wo er halt sagt, die meisten von den Leuten, die Jesus begegnet sind, die leben heute noch. Ja, und ich meine, das Markus-Evangelium ist jetzt vielleicht 10 Jahre später als die Briefe. Und wenn Markus diesen Brief schreibt, und ihn rumschickt und ihn tatsächlich diese kleine Community, die es gerade erst gibt von Christen, beziehungsweise eigentlich von Leuten, die dem Weg folgen, wie sie sich nennen, ne? Ist ja halt eine jüdische Sekte quasi. So, und diese kleine Gruppe, da sind garantiert noch Leute, die entweder selber von Jesus gehört haben oder ihn gesehen haben sogar, oder halt deren Freunde oder Verwandte Jesus kannten. Und da kannst du auch nicht einfach irgendwas behaupten, ne? Also da gibt's schon den Anspruch, dass das auch die Wahrheit ist, was sie sagen. Und auch im Johannesevangelium schreibt der Johannes da, wir können bezeugen, was wir gesehen haben. So, und wir haben es erlebt. Und das ist schon wichtig, dass es wirklich geschehen ist. Und nicht nur so eine nette Vorstellung ist, so, mit der man sich irgendwie zufrieden geben kann. Ne?
Und dennoch ist es eine Narration.
Es ist trotzdem eine Erzählung, klar. Aber so macht Gott es seit Anbeginn der Zeiten. Ja. Also Gott spricht, es werde Licht. Ja, Gott hat nicht einen Schalter gedrückt oder einen erstellt und dann gedrückt oder irgendwas gemacht. Der hätte ja alle Möglichkeiten gehabt, sogar noch welche, die uns gar nicht einfallen, weil wir nicht wissen, wie man die Welt erschafft. Sondern er hat gesprochen. Und so ist die ganze Welt durch Gottes Wort entstanden und alles, was von Gott zeugt, ist letztlich auch wieder ein Wort, also eine Erzählung. So, manchmal eine Erzählung in Bildern, manchmal eine Erzählung in Geschehnissen, aber ganz häufig auch eine Erzählung in Worten, wie wir sie benutzen.
Ja, und dann ist es halt so wichtig, dass diese Worte auch verstanden werden. Ja, und wenn ich dann wieder so mal reingehe in den Text. Da kommt so Vers 14, ja. Das ist dann so eine Keule, so eine Blüte, die mich immer fertig macht, wenn ich die Bibel lese. Ja. Nachdem aber Johannes überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach. Doppelpunkt. Ja, weißt du, und dann denke ich mir, ja, was ist denn mit Johannes passiert? Das verstehe ich nicht. Und dann geht man so ein bisschen nach vorne und dann denkt sich so, okay, er ist jetzt in der Wüste und dann hat er Satan und Engel und Tiere und so. Okay, und jetzt wird Johannes überantwortet. Was hat er denn gemacht? Und das ist so ein Ding, dann denke ich mir immer, weißt du, Markus, der hättest jetzt noch mal eine Zeile dazu schreiben können. Danke.
Naja, ist ja nicht so, dass das nicht nochmal irgendwie vorkommt, oder? Das Interessante ist nur, dass Markus das nur einmal so schnell anreißt und dann erst später wieder darauf zu sprechen kommt.
Richtig. Ist das denn so eine Art Trailer, so wie Johannes der Täufer an sich schon ein Trailer war?
Genau, das ist ein Trailer. Lass mich mal kurz gucken. Das schneiden wir später raus. wo ist denn das? Sag mal, Simon.
Ja, Kike. Aber ich glaube, dass das nicht kommt.
Doch. Genau, in Kapitel 6 liefert Markus mal ganz geschmeidig die Geschichte nach und erzählt darüber, wie Johannes gefangen genommen wird und warum das eigentlich so ist und wie sein Kopf dann auf dem Silbertablett landet. Manche Hörer kennen das vielleicht noch aus dem Kindergottesdienst. Ja, das ist so eine dieser tollen Geschichten, die nur Christenkinder erzählt bekommen. Und dann ist es so ganz, ganz toll mit dem Silbertablett, mit dem Kopf von dem Johannes drauf. Und man fragt sich eigentlich, was die Geschichte im Kindergottesdienst zu suchen hat. Aber als Kind merkt man das, glaube ich, noch nicht so sehr. Ich jedenfalls hatte das nicht im Kindergottesdienst, weil ich in keinem Kindergottesdienst war, außer ab und zu mal irgendwie im Kindergarten.
Ja, da fragt man sich so ein bisschen, wie das dann so ankommt. Machen die dann so Pudding auf Puddingköpfe auf Tablett, damit man das so
Lass uns darüber lieber nicht spekulieren. Aber interessant ist halt, dass Markus hier einfach so ganz kurz sagt, nachdem er überantwortet wurde, so, und man liest das so, und wenn man das so auf Deutsch liest, dann denkt man vielleicht auch, was soll das überhaupt? Weil überantwortet werden, das kann man erst checken, wenn man irgendwie ein bisschen mehr Wissen darüber hat, was eigentlich mit Johannes passiert. Und dann kommt Markus in Kapitel 6. Das ist eigentlich schon eine ziemlich moderne Literaturtechnik, ne? Dass man so einen Cliffhanger macht und dann später kommt die Info dazu. Da kann man immer wieder hin und her blättern. Markus fasst sich hier extrem kurz, ne? Also jetzt kommt Johannes, wurde überantwortet und dann geht's los mit Jesus. Und dazwischen passiert ja auch nicht so viel mit Johannes. Ja, der wird zwar einmal groß angekündigt und dann kommt Jesus. Aber dann geht's ja erstmal um das, was mit Jesus geschieht, ne? Jetzt kommt Jesus und kriegt auf einmal diese krasse Vision, ja, der Heilige Geist denkt sich wie eine Taube auf ihn herab und dann kommt noch die Stimme aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und dann treibt ihn Gottes Geist erstmal in die Wüste. Eigentlich schon eine ziemlich fiese Nummer, ja. Jetzt kriegt er den Geist Gottes und dann schiebt der ihn ausgerechnet dahin, wo kein Mensch hin will, da wo es nichts zu essen, nichts zu trinken gibt. Und dann muss er in der Wüste 40 Tage lang rumhängen.
Und ja, muss man sich auch mal vorstellen, ne? Im Sommer, am Tag verbrennst du und in der Nacht erfrierst du in der Wüste. Das ist auch wirklich echt der übelste Ort, den es so gibt auf der Erde.
Guck mal, aber das ist schon wieder so eine Nummer, wie wir es beim ersten Mal hatten in unserer ersten Folge mit dieser Überschrift. Ja, jetzt beginnt das Evangelium und dann geht's erstmal um Johannes. So, und jetzt heißt es halt, Gott spricht, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Oder mit anderen Worten, dich mag ich richtig. Und Gott schickt ihn in die Wüste.
Naja.
Naja gut, ich meine, es ist vielleicht auch eine Erfahrung, die die Menschen, die neu im Glauben sind, auch immer wieder machen. Und auch die, die schon länger im Glauben sind, dass es manchmal Zeiten gibt, in denen man eben gerade noch so den Eindruck hatte, Gott ist wirklich da und er hat was mit mir vor und der segnet mich. Und auf einmal ist das alles weg. So. Auf einmal sind 40 Tage Wüste.
Und 40 Tage können auch echt lang sein. Also auch selbst wenn es nur 40 Tage sind, ne? Und da steht man schon oft da und denkt sich so, boah, warum muss mir das passieren? Aber wenn man dann mal so in diese Bibel guckt, ne, dann guckst du da rein und dann siehst du halt, das ist halt Jesus auch passiert. Also mir hat das immer geholfen.
Naja, wie war denn das für dich? Du hast doch auch mal so eine Zeit gehabt, wo du irgendwie so eine Dürreperiode erlebt hast und zwar viel in der Bibel gelesen hast, aber nicht den Eindruck hattest, dass das so richtig viel zu dir spricht.
Ja, also genau, also das war schon echt übel. Also was man so macht, ne, man wird halt Christ und dann fängt man halt ganz viel an zu beten. Das ist ja irgendwie so dann echt naheliegend, weil dann hast du irgendwie diesen Kontakt mit Gott und dann denkst du ja, geil, rede ich jetzt jeden Tag mit ihm. Oh, und irgendwann stellst du dir, habe ich mir die Frage gestellt, naja, wie ist denn das mit dem Gebet? Ist das denn überhaupt wichtig? Ja, macht das denn, hat das irgendeine Auswirkung auf das Leben um mich rum oder auf die Zukunft und weiß der Geier? Und das ist dann schon echt krass. Und mal da, also wenn ich da mal so mich zurückerinnere, da habe ich mich schon echt verhungert gefühlt. Das war richtig krass. Und war immer wieder auf dieser Suche, also ich habe eigentlich nur noch danach gesucht, nach der Antwort, wofür bete ich denn überhaupt? Und ehrlich gesagt, wie sich das dann aufgelöst hat, war eigentlich genauso so wenig nachvollziehbar, wie dann plötzlich dazu kam, dass ich mir die Frage gestellt habe. Denn es hat sich nie so richtig aufgelöst, aber ich habe plötzlich so einen Frieden damit gehabt. Und das war tatsächlich sehr krass, weil dieses Gefühl, dass man quasi verhungert und verdurstet und irgendwie man sich immer wieder die Frage stellt, was soll der ganze Glaube eigentlich, dass es dann sich abwechselt und dass es dann endet und plötzlich so eine krasse Fülle und so eine Zufriedenheit und diese totale Beziehung mit Gott wieder noch tiefer wird, dass wirklich einen aus der Wüste rauskommen und man ist danach echt eine andere Person. Und das ist nichts, was man gut beschreiben kann, ne? Also ich könnte jetzt hier noch stundenlang reden und am Ende würden alle sagen, was will denn der eigentlich? Aber was mir diese ganze Sache gelehrt hat, ist, wenn es mal richtig Gacke ist mit dem Glauben, ist das auch nicht schlimm. Und man kann da auch wirklich aus Erfahrung sagen, kann ich, das bringt dich insofern weiter, weil du dir die Frage stellst, will ich glauben? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann bist du auf dem besten Weg, den du in deinem ganzen Leben gehen kannst. Im Zweifel zu glauben, ist, das bringt dich voran, das bringt Gott mit dir voran, das ist der Hammer.
Aber das kannst du ja auch zum Beispiel nur sagen, weil du es halt erlebt hast, ne? Und das ist halt immer so kein Trost, wenn man in so einer Phase steckt und dann sagen einem halt irgendwie Leute, naja, du musst einfach nur weiter glauben, dann wird es schon irgendwie oder so.
Ja, genau. Und deswegen, das ist absolut richtig. Aber genau da denke ich, weißt du, wenn dann Jesus damit irgendwie, er sagt halt, Markus erzählt halt, wie der in der Wüste ist und dann wurde er versucht vom Satan, ne? Ich bin mir sicher, dass halt Jesus dann wirklich auch da gesessen hat und halt mit Gott geredet hat oder ihn angebrüllt hat und gesagt hat, was soll die Scheiße, ja? Was mach ich denn hier? Ich will halt jetzt in die Stadt und derbe abgehen. Warum machst du denn jetzt sowas mit mir? Die Frage hat er sich bestimmt gestellt und da auch wirklich so eine Gesprächskultur mit Gott zu entwickeln und auch ganz frei von der Leber weg einfach Gott alles zu klagen, ist so heilsam.
Ja.
Also weißt du, wenn da jetzt, also wenn du jetzt als Hörer da sitzt und mir denkst, mir geht das mit Gott ganz total kacke und ich komme auf meinen Glauben nicht zurecht, dann lass dir gesagt sein, sagt das Gott. Der hört es, ja?
Ja.
Und der wäre ziemlich komisch, wenn er das nicht hören würde und wenn das einfach an sich vorübergehen lässt. Du kannst halt alles sagen. Und weißt du, das ist eine Sache, die kann diese Bibelstelle uns auch sagen, obwohl sie es nicht explizit mitteilt.
Ja, und manchmal meint man vielleicht, dass ein Glaube nur dann gut ist, wenn er immer voll entschieden ist, ja, und wenn es keine Zweifel gibt. Und dahinter steckt vielleicht eine Angst davor, hilflos zu sein und eine Angst davor, sich unsicher zu sein über den Glauben. Und Gott schickt jetzt Jesus in die Welt und das Erste, was ihm passiert, ist, dass er in dieser Situation landet. Und das sagt so ein bisschen keine Angst davor, sondern das gehört irgendwie dazu und das kann auch gut sein. Also Martin Luther sagt ja, es ist total gut und wichtig, zum Beispiel in der Bibel zu lesen und dann festzustellen, dass es schwierig ist, das alles zu verstehen und zu glauben. Deswegen lesen wir das auch gemeinsam zum Beispiel in unserem Podcast. Und dann zu merken, dass der eigene Glaube angefochten wird, dass der eigene Glaube unsicher wird und dass man sich fragt, boah, kann ich das alles glauben? Wo ist Gott jetzt? Gott spricht zu mir, ja, und dann lese ich halt nur irgendwelche alten Geschichten. Wo ist Gott jetzt? Und das kann auch so eine Situation in der Wüste sein. Aber das Spannende ist, das, was man sieht, ist, dass der Satan oder hebräisch der Ankläger, der versucht irgendwie, die Kraft, die versucht, den Glauben in Frage zu stellen, dass er zwar ganz viel macht, ja, aber im Hintergrund dienen die Engel Jesus.
Und so geht's auch uns.
Ja, er sieht die ganze Anfechtung und in Wirklichkeit sind da aber die Engel und dienen ihm. Und das, was wir letzte Woche hatten, dass Gottes Wort eben gerade dann, wo Durststrecken sind und wo die Leute verwehen wie Gras, ja, das ist ja ein Bild für die Wüste, dass Gottes Wort gerade dann tragfähig ist und hilft. Und das finde ich einen sehr starken Start hier und ich hoffe, dass wir auch das immer wieder sichtbar machen können, dass Gottes Wort so wirkt, dass wir immer wieder hier an den Ort in die Wüste gehen können und entdecken, dass die Bibelstellen, die wir in Markus lesen werden, sprudelnde Quellen sind. Orte, an denen die Engel einem dienen, Orte, an denen man heil wird, an denen man Frieden finden kann.
Und das verspricht Gott. Und das ist halt so großartig. Im Text jetzt hier, der letzte Vers, ne? Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Da kommt Jesus gerade also aus der Wüste und sagt, hey, glaubt das, was ich euch jetzt im Folgenden sagen werde. Und er ist der Typ, der gerade aus der Wüste kommt und sagt, glaubt das. Und das ist halt diese Zusage und das ist echt was, ich ganz persönlich immer wieder Gott gesagt habe, du hast doch versprochen, dass da was geht. Du hast versprochen, dass du antwortest. Du hast versprochen, dass ich deine Gegenwart nicht nur anzweifle, sondern dass ich halt wirklich Glauben habe daran, dass du ein echter Gott bist. So. Und das ist etwas, was man auch aussprechen kann und wo man tatsächlich meiner Erfahrung nach auch Feedback kriegt. Und das sagt Gott hier auch in der Schrift, ja, und das ist hier noch nicht mal ein Kapitel weit gegangen, und so muss man sich das vorstellen. Da kommt also, wie hast du ihn vorhin genannt, Hans Müller aus Buko.
Neubuko. Ja?
Und da passiert abgefahrene Sachen, und der geht in die Wüste. Und der Typ, der eigentlich ein Niemand ist, der nichts hat, ja, und dann auch noch, dann jetzt mal schnell zwar von Gott eine Zusage bekommt, aber dann direkt in die Wüste wandert. Der Typ, der sagt halt, das ist alles wahr und das ist alles glaubwürdig, und du musst es mir glauben. Wenn nicht du es dir selber glaubst, glaubst mir. Und das halt so mächtig.
Ja.
Ja, da kann man jetzt einfach sich vorübergehen lassen, das kann man immer, aber man kann sich entscheiden. So wie wir es letzte Woche auch gesagt haben. Man kann sich einfach dazu entscheiden, wie zu einer Ehe. Und dann passiert da was.
Ja. Und er sagt halt, die Zeit ist erfüllt, ne? Also, doofe Botschaft jetzt für Johannes. Ja, weil der Zeitpunkt, der angegeben ist, ist, dass Johannes in Gefangenschaft geraten ist. Aber die Zeit ist erfüllt. Das ist ja auch so eine Sache. Wir kennen Gottes Zeitrechnung nicht so richtig. Also immer, wenn es irgendwie um 40 geht, dann wissen wir, dass irgendwie so eine Durchstrecke vorbei sein müsste. 40 Jahre in der Wüste beim Volk Israel, 40 Tage in der Wüste bei Jesus jetzt. Aber das lässt sich ja auch im Alltag nicht immer so anwenden. So, aber Gott sagt halt, jetzt ist es soweit. Die Zeit ist erfüllt. So, und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, weil es in Jesus nahe herbeigekommen ist. Und wahrscheinlich auch, weil Jesus die Kämpfe ausgefochten hat, die nötig waren, damit er das Reich Gottes auf der Welt auch bekannt machen kann. Mhm. Und tut Buße heißt ja auch nichts anderes als das, was Johannes gesagt hat. Ja, Buße tun, anderes Wort für umkehren. Ja, kehrt um, geht auf den Weg, der zu Gott führt, geht auf den Weg, den Gott euch bahnen möchte, eigentlich besser gesagt. Ja, eigentlich geht auf den Weg, den jetzt in der Folge Jesus vorangehen wird, und glaubt an das Evangelium. Evangelium ist ja auch so ein Wort, das brauchen wir heute irgendwie für so, das ist so Kirchenwort, ne? Kirchensprech. Evangelium, aber was heißt das denn eigentlich?
Das Evangelium ist schnöde, jetzt sage ich nichts Neues, die gute Botschaft, aber tatsächlich ist Evangelium ja ein Begriff, den man in der Antike benutzt hat, wenn große Herrscher neue Edikte und neue Gesetze erlassen haben. Dann sind da Leute durchs Land geritten und gerannt und haben das Evangelium verkündigt, also die neuen Gesetze. Das war einfach eine ganz wichtige neue Botschaft, die Leute müssen das hören. Das ist relevant für alle, weil ein neues Gesetz immer relevant für jeden ist. Und der Jesus kommt da an und sagt halt nichts weiter als, ich habe hier eine ganz neue, wichtige Botschaft. Ich habe quasi den neuen Facebook-Trend. Oder macht man das mit Facebook noch? Twitter?
Ach, du bist schon so alt geworden,
Simon. Und Instagram, ich weiß nicht. Ich bin ein alter Mann.
Aber nur aus Datenschutzgründen.
Jedenfalls, aber jedenfalls ist das einfach total... Das ist das, was Jesus sagt. Das ist die wichtigste Botschaft, und jetzt geht's los. Eigentlich müsste hier in dem Text statt ein Ausrufezeichen ein Doppelpunkt stehen.
Voll deep.
Dann geht's
los. Ja, ich finde, wir können sogar noch einen draufsetzen, weil Evangelium nicht nur diese Freudenbotschaft ist, wenn irgendwie neues Gesetz erlassen ist, sondern sagen das manche Autoren, dass das Evangelium eine Botschaft ist, wenn ein Reich Erfolg hatte. Also wenn zum Beispiel das Römische Reich erfolgreich gekämpft hat und der Krieg vorbei ist, wenn Frieden eintritt, dann reisen die Freudenboten durchs Land und verkünden das Evangelion, das Evangelium. Und hier ist jetzt Jesus, der kleine Sohn eines Zimmermanns aus Nazareth, der in die Wüste geschickt wird und dort mit dem Teufel kämpft und seine Rätsel beantwortet und von den Engeln versorgt wird. Und dieser kleine Jesus kommt dann auf die große Bühne nach Galiläa. Also man könnte auch sagen, das ist der Kreis Buko. Wenn wir irgendwelche Hörer aus Buko haben, ja, schreibt uns. Wir würden uns sehr freuen. Und in diesem Niemandsland, wo es nur wirklich ein paar Schafe und Hirten und ein paar Dorfbewohner gibt, predigt, fängt er an zu predigen und sagt, hier geht's los. Ja? Hier hinten am Ende der Welt starte ich die Revolution. Und was sollt ihr tun? Umkehren und glauben. Und zwar diese Botschaft, dass das, was der, was ich ausgekämpft habe mit dem Satan, dass das eure Freiheit bewirkt. Hier ist vielleicht so mit dieser Situation in der Wüste schon mal ein bisschen vorangezeigt, was später passieren wird, dass Jesus nicht als großer Held, der jetzt irgendwie zum Beispiel in Jerusalem in der großen Stadt auftreten würde und sagen würde, jetzt lasst uns mal die Römer von der Landkarte fegen, dass der eben an dem kleinsten Ort startet und am Ende auch nicht die große Revolution auslöst, indem er die Römer tatsächlich mit irgendwelchen Terrorakten von der Landkarte fegt, sondern dass er am Kreuz stirbt und dann erst im Nachhinein sichtbar wird durch die Auferstehung, in welcher Kraft er das Ganze vollbracht hat.
Und so verrückt diese Geschichte nämlich auch anfängt, so wie das wir auch total verrückt finden, so war das auch damals. Also ich glaube, auch damals war das schon eine total durchgeknallte Nummer. Und deswegen ist es auch so eine krasse Sache, warum ich glaube auch, dass das glaubwürdig ist. Weil wer schreibt sowas auf, wenn das nicht wirklich stimmt? Da würde ich doch was anderes schreiben. Ja, super Jesus, der irgendwie ja die Römer wegputzt. Ist halt so nicht passiert, haben sie nicht aufgeschrieben, sondern haben ganz akkurat alles aufzuschreiben. Und
ja, also entweder es waren verkappte Loser, die es am Ende nicht gepackt haben, aber dann fragt man sich, wie daraus so ein riesen Glaubenskult werden konnte. Oder sie haben eine Botschaft geschrieben, die tatsächlich schwer zu glauben ist, aber die Wahrheit, die von Gott kommt. Und so ist es ja auch. Jesus sagt, glaubt an das Evangelium, glaubt daran, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Dass Gott nicht fern ist, dass Gott nicht der Gott der Philosophen ist, sondern dass Gott es auf sich nimmt, von irgendeinem Freak in, jetzt hätte ich fast Glatzhosen gesagt, in Kamelhaar-Kleidung aus der Wüste angekündigt zu werden und dass Gott es auf sich nimmt, in einen völlig unbekannten jungen Mann aus Nazareth zu kommen und dass Gott es auf sich nimmt, 40 Tage in der Wüste mit der Macht, die gegen ihn steht, mit dem Satan, dem Ankläger, zu kämpfen und sich zu beweisen und dass Gott es auf sich nimmt, dann nach Großbuku zu gehen, um seine Botschaft zu bringen, dass das Reich Gottes wirklich da ist. Das ist schwer zu glauben, aber es ist gut, das zu glauben.
Ja, kleiner kann man nicht anfangen. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt viel dazu gesagt. Natürlich kann man immer mehr dazu sagen. Aus der Bibel, da geht noch einiges. Was wir immer gerne empfehlen, schaut, wenn ihr könnt, selber in den Text rein. Wir laden den ja auch immer hoch in unserem Cast. Der wird daneben immer stehen, der Text, so wie wir denn können. Und wenn ihr kein Bildschirm vor der Nase habt, sondern nur das auf dem Ohr, dann habt vielleicht einfach eine kleine Bibel dabei.
Spult doch einfach zurück.
Spult zurück, hört es euch nochmal an. Wir lesen das ja immer vor. Und geht mit. Und deswegen laden wir euch natürlich auch dazu ein. Kommentiert. Wir sind sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr könnt natürlich auch eure Gedanken so einbringen. Ihr könnt auch gerne umfassende Texte schreiben. Ich werde das sehr gerne lesen. Und an der Stelle sind wir dann durch. Und es war mir eine Freude, Lukas, mit dir wieder zu reden heute.
Danke, Simon. Ich finde es auch gut, dass wir uns die Zeit nehmen und es macht einfach Spaß, mit einem Freund in der Bibel zu lesen und einfach zu sehen, wie tiefgreifend und wie weitreichend und wie umfassend Gottes Wort ist. Dann freuen wir uns darauf, dass das nächste Woche weitergeht mit dem nächsten Teil aus dem Markus-Evangelium Kapitel 1 und wir freuen uns, wenn ihr wieder am Start seid. Bis dahin,
bleibt bärtig.